Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und ich rede heute mit einem Gast, der ein Produkt, aber auch eine Philosophie vertritt, die mir sehr am Herzen liegt. Da kommen wir später zu. Herzlich willkommen, Robin Sorg.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe es ja schon kurz angerissen. Du stellst uns etwas Neues vor, aber wir wollen das Ganze mit sehr, sehr viel Nutzwert für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen verbinden. Es geht um das Thema Blut. Es geht darum, Dinge zu messen. Und das ist natürlich die vierte Disziplin im Triathlon neben Schwimmen, Radfahren und Laufen. Dinge zu messen, zu analysieren, um besser zu werden, um schneller ins Ziel zu kommen, aber vielleicht auch, um gesünder über die Runden zu kommen. Was genau macht ihr? Du arbeitest für Aware. Was ist Aware?
Aware löst das Problem, präventive Bluttests durchzuführen. Wir kennen ja das Bluttesten meistens aus einem ärztlichen Kontext oder vielleicht im ernsteren Fall auch mal aus dem Krankenhaus. Und da ist es super wichtig, in einem therapeutischen Kontext oder klinischen Kontext über das Blut mehr über den Gemütszustand des Körpers zu verstehen, über die Biologie zu verstehen. Und das Ganze kann man eben aber auch aus einem präventiven Aspekt und dann vor allem für alle Zuhörenden auch aus einem Leistungsaspekt machen, um zu verstehen, habe ich alles, was ich brauche im Lot, um Performance zu bringen im Training, um meine Trainingssteuerung korrekt durchzuführen oder auch die Regenerationsphasen zu unterstützen. Und genau hierfür haben wir vor ungefähr 5 Jahren Aware gegründet und die Idee war erstmal, den kompletten Buchungsprozess zu vereinfachen. Und da führe ich einmal gerne kurz durch. Wir haben eine App gebaut, über die man sehr einfach verschiedene Biomarker in vorkuratierten Testpaketen auswählen kann. Das sind klassische Bereiche wie der Zuckerstoffwechsel oder gewisse Hormone. Und wir haben aber auch passend zu bestimmten Bereichen wie jetzt auch sportlicher Performance oder Ernährungsthemen auch spezifische Zusammenstellungen. Wenn ich die für mich auswähle und auserkoren habe, dass das Richtige für mich ist, kann ich dann einen Termin buchen. Da sind wir Stand der Aufnahme jetzt bei über 36 Standorten deutschlandweit. Also die ganzen großen deutschen Städte sind abgedeckt und wir arbeiten uns Stück für Stück in die kleineren voran. Kann da einen Termin ausmachen und kann dann zu gegebenen Termin an einen unserer Partnerstandorte kommen. Da arbeiten wir mit Hausarztpraxen, mit Heilpraktikern, mit Gesundheitskonzepten zusammen. Kann da in wenigen Minuten die Blutentnahme durchführen und bekomme dann anschließend die Ergebnisse auf meine Aware-App gespielt. Und genau hier wird es eben spannend. Und hier unterscheidet sich es auch zu dem, was man vielleicht noch aus dem klassischen ärztlichen Kontext kennt. Man sieht seine Ergebnisse, man sieht auch nicht nur den PDF-Report, den man herunterladen kann, sondern wir visualisieren das Ganze einmal und stellen wirklich Biomarker für Biomarker klar, was sind die Referenzbereiche, was ist das Ergebnis, das rauskam bei der Testung und was bedeutet das jetzt eigentlich auch für mich? Also wenn ich irgendwo zu niedrig oder zu hoch, also außerhalb der Referenzbereiche bin, woran könnte das liegen und kann dann so mit meinen Gesundheitsmarkern interagieren und mehr über meinen Gesundheitszustand verstehen.
Ja, als wir das erste Mal darüber ins Gespräch gekommen sind, da habe ich gedacht, wow, das ist ja wirklich die Revolution eines Themas, was es schon immer gibt. Wenn ich mal so den klassischen Weg beleuchte, man geht natürlich regelmäßig zum Arzt, lässt sich untersuchen, kriegt ein paar wenige Blutwerte und die reichen uns Triathleten nicht. Wir wollen mehr wissen, ja. Dann geht das Gespräch los mit dem Hausarzt und man sagt, ich hätte gerne nochmal, was weiß ich, Vitamin D gemessen oder sowas. Und dann sagt der Hausarzt, du bist doch gesund, tut doch nicht Not, ne? Ist nicht in meinem Budget. Und dann fängt man an zu diskutieren, ja, dann zahle ich selber als Igelleistung und dann dauert's. Dann muss man nachhaken. In der Praxis, bitte schickt mir doch meine Blutwerte zu. Nein, dürfen wir nicht. Wir dürfen keine Mails mit persönlichen Gesundheitsdaten verschicken und so weiter. Das heißt, ich brauche einen zweiten Termin, um mit dem Arzt diese Werte zu besprechen. Und am Ende sagt der Arzt, ja, das liegt im Normbereich, du bist doch gesund. Was willst du von mir? Ja. Und das ist eben der große Unterschied. Da kommt ihr jetzt und sagt, wir verschlanken diesen Prozess und wir machen ihn eben offen für alle.
Absolut. Um gleich mal hier die Ärztelandschaft noch einmal aufzugreifen, die nehme ich mittlerweile, ich hatte da am Anfang noch negative Gefühle dazu, aber je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, desto besser versteht man auch die Seite der Ärzte und unseres Gesundheitssystems. Man
muss wir können offen reden, ich habe Medizin studiert, ja? Also.
Ja, perfekt, optimal. Wir haben eins der besten Gesundheitssysteme weltweit. Also wenn man sich den weltweiten Standard anschaut, dann funktioniert unser System so, wie es aufgesetzt ist. Sobald ich krank bin, kann ich zum Arzt gehen, kann mich da checken lassen und werde im besten Fall an die richtige Stelle zum Facharzt weitergeleitet. Dieses System ist aber nicht in der Prävention ausgelegt. Das zeigt sich auch in den Gesundheitsausgaben der Krankenkassen. 2025 waren die Ausgaben für Präventivleistungen der Krankenkassen bei 5%. Heißt 95%, das sind natürlich auch die großen Kostenpunkte, OPs und Medikamente, liegen bei der Therapie. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass wenn ich nicht krank bin, bin ich in diesem Gesundheitssystem nicht richtig. Ich muss mich also dann selbstständig, wie du schon sagtest gerade über IGEL-Leistungen, leider noch aktuell mit meiner Gesundheit proaktiv und präventiv auseinandersetzen. Und
für diejenigen im Bild sind, nur um den Begriff kurz zu erklären, IGEL-Leistung heißt individuelle Gesundheitsleistungen. Das sind die der Arzt zwar erbringen kann, aber nicht mit der Krankenkasse abrechnet, sondern mit dir als Patient oder Interessent selbst.
Genau. Und wie du es auch gerade schon meintest mit dem Studium, das Medizinstudium ist lang und hart und man muss schon genug lernen über die vielen Jahre, die man da auf der Studienbank drückt. Aber auch da ist ganz klar die Unterscheidung, dass, wie du es vorhin auch nochmal meintest, bezüglich der Marker, also das klassische große Blutbild beispielsweise, ist auch ein harter Mythos. Es ist gar nicht so groß, wie man denkt. Es sind immerhin 18 Marker, aber sie geben eigentlich nur einen kleinen Teil zu dem, was man alles im Blut testen könnte. Und das sind aber die Standardleistungen, die über die Kasse abrechenbar sind. Und sobald ich diesen Bereich verlasse, dann bin ich beim Hausarzt oder der Hausärztin vielleicht nicht mehr beim richtigen Ansprechpartner, sondern muss dann anfangen zu argumentieren, muss erklären, welche Werte ich will und warum das vielleicht für mich als Sportler dann relevant ist. So sind wir eben dann auch darauf gekommen, diesen Bereich aus der Präventivsicht neu aufrollen zu wollen und eben den Zugang und den digitalen Zugang vor allem dann darzustellen, sowohl im Prozess, bis ich den Termin habe und die Blutung durchgeführt wird, als auch eben dann die Ergebnisbefundung im Nachhinein.
Einmal kurz mit einem Beispiel aus meiner eigenen, ich kann nicht sagen aus der eigenen Praxis, es würde wieder in die medizinische Richtung gehen, sondern aus meinem eigenen Leben. Ich arbeite mit Carolina Rauscher zusammen. Wir haben auch einen Podcast, der momentan pausiert. Und Carolina Rauscher ist in der Triathlon-Szene bekannt, weil sie auch viele Profi-Triathleten betreut. Und sie hat eine Blutwerteliste, die sie ihren Profis gerne an die Hand gibt und sagt, das möchte ich gerne von dir wissen im Vorfeld, damit wir zusammenarbeiten können, damit ich dich offiziell und bedarfsgerecht auch versorgen kann. Ja, und da ich mit ihr zusammenarbeite, bin ich eben auch in diesen Genuss gekommen und habe mir die Blutliste geben lassen und bin damit selbst losgezogen. Und da war ein Wert dabei, der nennt sich Lipoprotein A. Ich habe es im anderen Podcast schon mal erzählt. Das ist ein Wert, ich sage immer salopp, den hat man oder den hat man nicht, weil er genetisch bedingt ist. Und wenn dieser Wert zu hoch ist, dann läuft man Gefahr, über die Dauer seines Lebens Probleme mit seinen Arterien zu bekommen. Ja, das ist so ähnlich wie das sogenannte böse LDL-Cholesterin. Und in dem Unterschied aber, der lässt sich nicht beeinflussen über Sport oder Ernährung, sondern man hat ihn nicht. Ich habe ihn leider, ich bin dann in eine weitere Diagnostik gegangen, bin eben auch nur durch Zufall auf diesen Wert gestoßen, der in der normalen Routine eben nicht drin ist. Stand dann irgendwann mit der Diagnose da, du hast eine koronare Herzkrankheit, herzlichen Glückwunsch, ich lebe danach, ich lebe gut danach, ich mache Triathlon, ich mache Langdistanz, das geht alles, wenn man sich danach richtet. Aber hätte ich von diesem Wert nichts gewusst, wäre ich vielleicht irgendwann in den nächsten 5 Jahren tot im Wald liegen geblieben. Und ich sage allen Triathleten, die ich da draußen treffe, auch wenn ihr euch super fit und gesund fühlt, lasst das testen. Ja, und dann geht's los. Wie mache ich das denn? Und dann geht wieder das los, was ich eben gesagt hatte. Ich gehe zum Hausarzt, der sagt, du bist doch gesund. Ja, das ist ja auch irgendwie ein Wert, der ist noch nicht so, der kommt immer mehr in Mode. Man redet über ihn, aber der ist so in der allgemeinen Routine nicht drin. Der ist auch für mich nach wie vor unverständlich in keinen Präventionspaketen drin, die jeder mal durchlaufen sollte. Man muss diesen Wert nur einmal erfassen im Leben. Ja, man kann den dann eben auch buchen, wenn der Arzt sagt, nö, das brauche ich nicht über mein Budget. 20,11 € kostet der, aber ich habe gesehen, der ist auch in der Aware-App drin. Ja? Was kostet der bei euch?
Den haben wir bei uns auch aufgenommen als Einzelmarker, weil, wie du gerade schon meintest, ist ein genetischer Marker. Heißt, den muss man jetzt nicht wie viele andere Werte longitudinal, also über einen Zeitverlauf immer wieder testen, um zu prüfen, haben bestimmte Interventionen auch gefruchtet oder nicht. Das in einem klassischen Kontext, da gehen wir nachher bestimmt noch mal ein bisschen mehr drauf ein, aber bei Ernährungsmarkern wie einem Ferritin fürs Eisen oder Vitamin D, wenn ich da teste, niedrig bin und dann supplementiere, sollte ich auch irgendwann retesten, um zu sehen, hat die Dosis der Supplementierung und meine Einnahme auch gefunkt. Bei Lipoprotein A, Apikalein A, einmal reicht und 20 € für das Wissen, was man aus dem Marker herausnimmt, ist absolut wert. Also da gehe ich voll mit, große Empfehlung, dass es so wenig Geld für so viel Information, was man da bekommt.
Ja, also wie gesagt, diese 20,11 Euro, das ist der Wert nach Gebührenordnung, den das Labor abrechnet mit einem Menschen, der es privat bezahlt. Was kostet das bei euch? Weil ihr habt ja noch die App dahinter, ihr habt ja noch die Blutentnahme dahinter. Wie funktioniert das bei euch?
Genau, der Transport, der Partnerstandort sollen ja auch alle fair entlohnt werden. Aber genau, wir orientieren uns tatsächlich in der Bepreisung auch an die Gebührenordnung für Ärzte, die du eben aufgenannt hast. Und hier kostet der EpiKleinA-Wert bei uns 19 Euro. Also wir sind knapp unter dem GOR-Wert, sodass man auch ein bisschen kostengünstiger bekommt. Plus alles, was drumherum kommt mit der App und der Aufarbeitung der Daten.
Das heißt, das zahle ich auch per App im Vorfeld dann?
Genau, also der Weg geht sowohl zuerst die App runterladen und da die Ergebnisse oder die Buchung über die App durchführen, kann man bei uns aber auch über die Webseite machen. Gibt es einen kleinen Shop-Abteil, wo man sich auch durchklicken kann über das breite Angebot der Pakete, die wir haben. Wir sind mittlerweile bei über 110 Biomarker, die wir im Gesamtportfolio haben. Und wir brechen das dann aber runter in Pakete, die irgendwo zwischen LP-Klein-A und Vitamin-D-Einzelmarker bis hin zu kleinere Pakete zwischen 5 und 10 Marker. Und wir haben aber auch umfangreichere, die dann entsprechend natürlich auch im Preis gehobener sind, zwischen 60 und 90 Markern.
Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr geht jetzt erstmal los und lasst euren LP-Klein-A messen, ja, weil das ist wichtig, das kann euer Leben retten. Der ist bei 20% der Menschen in unserer mitteleuropäischen Bevölkerung erhöht. Und wie gesagt, wenn ihr einen normalen Wert habt, dann seid ihr fein raus, dann können wir uns um alles andere jetzt kümmern. Wenn nicht, dann macht ihr die weitere Diagnostik. Aber wir wollen ja tiefer in die Praxis eintauchen. Du hast schon so ein paar Dinge erwähnt, wie Ferritin, wie Vitamin D. Was gibt es denn an Blutwerten, wo du sagst, die sollte jeder Triathlet im Blick haben, indem er sie einmal erhebt oder eben auch über eine gewisse Zeit lang verfolgt?
Ja, absolut. Ich habe 5 Marker für heute mitgebracht. Einige sind davon bestimmt schon bekannt. Und da würde ich gerne dann auch aus einem anderen Winkel nochmal drauf gehen, wie man sonst drüber spricht. Aber der erste und wichtigste, der jedem Begriff sein sollte, ist der Ferritinwert. Erstmal zur Erklärung. Der Ferritinwert, das ist ein Eisenspeicherprotein oder ein Eisenspeichermarker, gibt uns also Auskunft über die tatsächliche Speichersituation des Eisens. Eisen selber kann auch im Blut gemessen werden und da liegt aber eine sehr starken Fluktuanz über den Tag hinweg. Das hängt damit zusammen, wie viel Sport ich gemacht habe, aber auch beispielsweise, ob ich Eisen über die Ernährung oder Supplementation zu mir genommen habe. Auf der Seite der Frauengesundheit auch nochmal wichtig für alle Frauen, die menstruieren. Auch da in der Phase des Zyklus schwankt der Eisenwert. Da ist der Ferritinwert deutlich stabiler und deswegen sollte in dem Bereich auch der Ferritinwert als wirklicher Messwert für die Eisenversorgung herangezogen werden. Achtung hier, es gibt unterschiedliche Referenzbereiche für Männer und Frauen. Also auch da muss man drauf achten bei der Interpretation. Das läuft bei uns auf der App-Seite immer automatisch je nach gewählten Geschlecht mit auf. Und warum? Ich bin mir sicher, das hat jeder, der auch nur anhandlich was mit Ausdauersport zu tun hat, schon mal gehört. Aber Eisen trägt mit die wichtigste Rolle im Transport von Sauerstoff im Blut. Und gerade bei uns im Ausdauersport, ich bin selber leidenschaftlicher Läufer, das ist was sehr, sehr, sehr Wichtiges. Und deswegen sollte man da unbedingt darauf achten. Und das Schöne ist, hier hat man auch sehr große Kontrolle, wenn jetzt beispielsweise bei einer Messung rauskommen sollte, dass wir einen erniedrigten Eisenwert oder einen erniedrigten Ferritinwert haben, kann ich hier in der ersten Instanz immer über eine Ernährungsumstellung quasi versuchen, die Eisenzufuhr zu erhöhen, eisenreichere Lebensmittel zu mir nehmen, ob pflanzlich oder tierischer Herkunft. Und wenn ich aber merke, ich habe hier Herausforderungen, das über meinen Ernährungsplan zu steuern, ist der einfachere Weg sicherlich auch noch eine Supplementation. Auch da im Detail lohnt es sich hier genauer mit der jeweiligen Eisenform des Supplements auseinanderzusetzen. Es gibt Eisenformen, die sind besser vertragen von anderen und weniger gut vertragen. Ich persönlich nehme beispielsweise ein Eisenbisglizinat. Das ist eine der magenverträglichsten, weil ich habe einen sehr robusten Darm. Da kommt mir nichts rein, auch schon bei Marathon und so halt alles durch. Aber wenn ich einen Grüntee auf nüchternen Magen trinke, dann schreit bei mir alles. Deswegen muss ich bei der Magensektion immer ein bisschen aufpassen. Und wenn man da also bei einem Supplement jetzt bei Eisen drauf tritt, lohnt sich das da auch nochmal die Form genau anzuschauen. Und ich würde hier gleich noch einen wichtigen Punkt aufgreifen, der grundsätzlich für alle Biomarker gilt. Und zwar ist es der große Unterschied zwischen den Referenzwerten und den Optimalwerten.
Ja, genau. Ja. Das ist ein ganz heikles Thema. Es wird auch viel diskutiert gerade. Es ist auch ein bisschen ein deutsches Thema. Denn wie so oft sind uns da zum Beispiel die Länder, die im Norden von uns liegen, etwas voraus. Ne? Referenzwert hast du genannt. Der Referenzwert ist ein Wert, der statistisch entsteht. Man hat eine ganze Menge Blutwerte und nimmt quasi die mittleren 95%, also das sind enorme Streuungen drin, die oberen und die unteren 2,5% schneidet man weg und dann hat man quasi einen Referenzwert, in dem 95% der Blutwerte liegen. Das ist Statistik, das ist aber nicht Physiologie.
Absolut, genau. Und deswegen muss man da eben sehr, sehr aufpassen, wenn man diese Referenzbereiche betrachtet, jetzt auf das eigene Ergebnis bezogen. Die werden von den Laboren auch immer automatisch mitgegeben, neben der statistischen Referenz auch teilweise noch mit Leitlinien, die damit einfließen oder auch historischen Werten aus dem Labor. Deswegen kann es sogar so weit gehen, dass sich Referenzbereiche leicht unterscheiden, je nachdem, bei welchem Labor ich teste. Und genau, da ist schon mal das Erste, dass das jetzt nicht unbedingt ein Zielwert ist, sondern eher der Vergleich mit anderen. Und das Zweite, nochmal auf der sportlichen Ebene zu wissen, wenn ich mich mit einer Großteil der Gesellschaft vergleiche, die eben auch nicht mal Sport machen, sondern sich allgemein zu wenig bewegen, dann ist das schon doppelt irrelevant für mich. Und daher muss man hier vor allem, wenn man ambitioniert ist, ob im Breitensport oder vor allem im Leistungssport natürlich, sich an diese Optimalwerte orientieren. Und da ist es nicht mehr ganz so klar, weil es gibt, wie man sich das denken kann in der Wissenschaft, sehr viele Quellen und an der einen Stelle ist man sich einiger und an der anderen Stelle muss noch ein bisschen weiter geforscht werden. Aber grundsätzlich für die großen bekannten Biomarker gibt es schon sehr gute Optimalbereiche, die dann auch nochmal teilweise sportmedizinisch spezifischer sein können, die man aber dann wirklich heranziehen soll. Und ein kurzer Sprung in unsere App. Genau das stellen wir auch dar. Also die Laborreferenzwerte werden immer 1:1 übernommen, dass die Ergebnisse, die man in der App hat, mit den Referenzbereichen auch übereinstimmen zu dem, was man auf dem Laborbefund sieht. Aber die Optimalbereiche, wo die Wissenschaft eben schon so weit ist und unsere Kriterien erfüllt, die pflegen wir ebenfalls hier mit ein. Und es ist das Schöne, dass man dann in dem Präventivgedanken wirklich auf Performance und wo sollte ich eigentlich hinkommen als Ziel, neben auch nochmal der allgemeingültigen Referenzvergleich zur Gesellschaft sehe.
Kannst du das irgendwie quantifizieren jetzt? Wir haben eben über das Ferritin gesprochen.
Bei Ferritin ist ein Schwellenwert, der mir da bekannt ist, der, glaube ich, sehr, den man immer gut im Blick behalten sollte. So der normale Referenzbereich bei Frauen liegt zwischen 15 und 150 und der Referenzbereich bei Männern bei zwischen 30 und 400. Bedeutet,
ja, wenn ich jetzt einen Faktor von über 10, ja.
Ein Riesenfaktor, genau, weil es ist die Referenz von der Gesamtgesellschaft und gleichzeitig aber, und da bin ich auf deine Erfahrung nochmal gespannt, aber im sportmedizinischen Bereich kenne ich den Schwellenwert von 100. Also selbst wenn ich jetzt einen Wert von 50 hätte, dann ist das zwar im Referenzbereich, aber gucken wir dann in den Leistungssport, Sportmediziner, so kenne ich das in den Gesprächen und so haben wir das auch bei uns eingepflegt, hätten immer gerne einen Wert größer 100. Und dann, das macht das Ganze auch dann immer noch mal ein bisschen komplexer, leider, aber so ist es. In der Interpretation muss man immer noch mal drauf achten, wie bestimmte Biomarker auch noch durch andere Gründe erhöht sein kann. Also Ferritin ist, wie gesagt, sehr aussagekräftig in der Eisenspeicherversorgung. Allerdings, bei starken Entzündungsherden kann Ferritin auch falsch erhöht sein, weil es auch dann ein Entzündungsmarker sein kann. Heißt, wenn ich jetzt einen starken Infekt habe oder eine Erkältung oder eine starke Verletzung, einen Ferritinwert messe und jetzt einen erhöhten Wert von 400, 450, 500 habe, dann muss es nicht unbedingt sein, dass ich jetzt mein Eisen zurückschraube, sondern dann liegt es vielleicht daran, dass ich parallel einen Entzündungsherd im Körper habe. Und dann sieht man auch schon, und das ist ein Punkt, der dann auch immer gerade bei größeren Panels besser ist, wenn ich mehrere Biomarker habe, die verschiedene Themenbereiche abdecke, dann kann ich da auch sicherer gehen und Rückschlüsse ziehen, warum bestimmte Werte jetzt erhöht sind oder nicht. Wenn ich also parallel zu einem Ferritin einen Eisen, einen Entzündungsmarker abnehme, wie das hochsensitive CRP, wo wir gleich das auch noch mal auf meiner Liste habe, dann kann ich wissen, wenn der Entzündungsmarker nicht auffällig ist und mein Ferritin erhöht ist oder hoch ist, dann habe ich eine gute oder starke Eisenversorgung. Wenn beide erhöht sind, dann muss ich erstmal schauen, wie sieht es mit den Entzündungsherden im Körper auf, warten bis ob die Erkältung, der Infekt oder andere Entzündungsursachen wieder abgeklungen sind und kann dann in einem neutraleren Umfeld mich nochmal spezifisch um die Eisenversorgung kümmern.
Ja. Ich würde kurz einen Exkurs jetzt hier einlegen. Und zwar haben wir gerade über Zahlen gesprochen, aber ein Blutwert besteht ja immer aus zwei Dingen, und zwar aus einer Zahl und einer Einheit. Und da muss man sehr aufpassen. Da würde mich mal interessieren, wie ihr das handhabt innerhalb der App. Denn eine Zahl sagt nichts aus, solange nicht die Einheit dahinter steht. Die Einheit kann zum Beispiel in einem Labor sein, Nanomol pro Milliliter, und in einem anderen Labor Mikrogramm pro Liter oder sowas. Ja, und schon hat man zwei komplett verschiedene Zahlensysteme, Wertesysteme, und kann die Zahl als solche nicht vergleichen, wenn die Einheit nicht auch mitgeführt ist und auch bedacht wird. Und es lässt sich auch nicht immer durch eine einfache Formel umrechnen.
Ja, und das ist leider die traurige Wahrheit des Flickenteppichs der Laborlandschaft, die wir national und international haben. Gerne da ist ein super Thema, das du ansprichst, ein Blick in die Vergangenheit. Als Labore aufgesetzt worden sind und größer geworden sind und die Internationale auch mehr miteinander kommuniziert haben im wissenschaftlichen Kontext in der Labormedizin, hat man gemerkt, dass, wie du sagtest, die einen messen das, man unterscheidet da gerne in Masse und Volumen, also die einen messen wirklich ein Gewicht, Milligramm pro Deziliter, und die anderen Millimol, das ist eher eine Größeneinheit in einem bestimmten Volumenkontext, dass man das vereinheitlichen sollte. Und das wurde auch vorangetrieben. Es gibt die Standard International Units, und das Ganze hat aber nie bis zum Ende durchgezogen. Deswegen sind wir jetzt an den Punkt angekommen, dass wir haben Standard International Units, aber es macht irgendwie doch noch jeder das, was er möchte. Und deswegen ist es sehr unglücklich und auch gleichzeitig aber super wichtig, wenn jetzt ich mit meinem Laborbefund zu meinem Hausarzt des Vertrauens gehe, auch zu meinem Sportmediziner, dass wenn da dann aufgecheckt wird und gesagt, oh Gott, das habe ich noch nie gesehen, das sieht super hoch aus, das ist sehr gefährlich oder das kann nicht stimmen, so einen hohen Wert habe ich noch nie gesehen, immer nochmal nachfragen, in welcher Einheit denn in der Vergangenheit gemessen wurde oder bekannt ist und ob da vielleicht eine Umrechnung stattfinden sollte. Und genau, wir lösen es auf unserer Seite so, dass mit dem Partnerlabor, mit dem wir zusammenarbeiten, bekommen wir immer die gleiche Einheit von den gleichen Biomarkern. Also es ist ein Durchlauf, wo ich immer weiß, die Vergleichbarkeit ist gegeben. Tatsächlich haben wir mit der Zeit jetzt auch eine Funktion bei uns mit eingebaut, dass ich externe Laborbefunde hochladen kann. Also wir verschrecken uns da gar nicht vor anderweitigen Laborbefunden, sondern die kann man als PDF oder als Bild einfach über die App-Funktion in die App hochladen. Und wir harmonisieren, und das ist hier das Stichwort, dann aber die Referenz, Einheiten auf die Einheiten, die uns bekannt sind. Bedeutet, wenn da jetzt jemand was ein Milligramm pro Deziliter hochlädt und wir erwarten den Wert aber in Millimol pro Liter, dann suchen wir uns den standardisierten Umrechnungsfaktor raus, dann wird das Ganze umgerechnet und dann ist die Vergleichbarkeit auch wiederhergestellt.
Großartig. Ja, das ist toll, ja, weil, wie gesagt, unterschiedliche Labore, unterschiedliche Metriken, und dann hat man den Salat. Ja. Apropos Salat, wir hatten das Thema schon einmal, als es darum ging, da hattest du eine, wir haben ja schon einmal gesprochen, eine schöne Analogie zum Salat gefunden. Wir müssen nämlich nicht nur auf die Zahlen schauen und auf die Einheiten, sondern auch auf das Grundmaterial, aus dem wir messen. Ja, wir haben verschiedene Werte, die lassen sich entweder im Vollblut messen. Das Vollblut ist eben das, was am Ende im Röhrchen landet, wo alles drin ist, wenn es abgenommen wird. Oder ich kann dieses Röhrchen noch zentrifugieren, die ganzen festen Bestandteile, die ganzen zellulären Bestandteile quasi rausnehmen, und es bleibt das Serum über und ich messe darin. Und das sind zwei unterschiedliche Größenordnungen, weil es unterschiedliche Ausgangsdinge sind. Wie kommen wir von da aus wieder zurück zum Salat?
Ich glaube, die Metapher nochmal gut hinbekommen. Aber genau, also wie du sagst, im Blutmessen ist nicht gleich im Blutmessen. Und der Vergleich zum Salat wäre, wo schaue ich nach einem bestimmten Marker, den ich jetzt finden möchte in meinem Salat beispielsweise. Wenn, so wie du es gesprochen hast, dass das Blut abgenommen wird, dann haben wir erstmal alle Bestandteile gemeinsam in einer Monobette, in einem Röhrchen. Wenn ich jetzt in dem Serum schauen möchte, dann kann man sich vorstellen, dass man einfach nur das Dressing abkippen würde und dann das Dressing anschaut, während die ganzen festen Bestandteile, die Gurke, die Tomate und was man einfach mit rein hat, in der Schüssel bleiben. Das ist eine klassische Serummessung, wo ich eben in das Serum mit reinschaue. Wenn wir aber die Versorgungssituation verstehen möchten, dann möchte ich nicht wissen, was wir in diesem frei verfügbaren Serum haben, sondern was ich eigentlich in den Zellen habe. Intrazellulär ist das, was hier gerne genannt wird. Und dafür muss ich auf anderer Methodik, einfach gesagt, den Salat einmal in den Mixer werfen und kann dann punktuell genau oder kann dann durch diese durchgemixte Masse, wo wir dann sowohl die flüssigen als auch die festen Bestandteile haben, genau herausfinden, wie die tatsächliche Versorgung intrazellulär, also in der Zelle, wirklich dargestellt wird. Und einer der Marker, die ich für heute auch mitgebracht hatte, war das Magnesium, weil hier standardmäßig wird immer nur die Messung im Serum durchgeführt, was in einem therapeutisch oder in einem ärztlichen Kontext auch völlig valide ist. Aber wenn ich wieder aus einem sportwissenschaftlichen Kontext herausfinden möchte, hey, wie ist meine Versorgung intrazellulär und gerade bei Magnesium, 1% des Magnesiums befindet sich bei uns in diesem flüssigen Kompartiment im Serum, während 99%, das ist auch richtig so, weil da brauchen wir es ja auch, alles intrazellulär ist. Also wenn ich jetzt aber in dem 1% schaue und sage, hier, alles tutti, sieht glaube ich okay aus, gerade noch mit dem Referenzbereich in der großen Vergleich der Gesellschaft, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich wirklich im Vollblut, also in den Zellen schaue, wie die Versorgungssituation da wirklich ist. Und eine Messung von Magnesium im Vollblut habe ich bisher standardmäßig beim Arzt noch nicht gesehen. Das ist was, was man vielleicht gezielt anfragen müsste. Bei uns nehmen wir das natürlich immer mit rein, weil es uns auch in einem Präventivkontext immer mehr um die Performance und um die Leistung und die Versorgung der Zellen geht.
Ja, genau. Wir dürfen das auch nicht pauschalisieren. Wir können nicht sagen, wir müssen immer ins Gesamtblut gucken oder so. Manche Dinge misst man einfach im Serum, manche misst man eher intrazellulär. Manche kann man auf verschiedene Arten messen und da wird es dann halt gefährlich, wenn wir Äpfel mit Birnen vergleichen. Oder Äpfel mit Apfelsaft wäre, glaube ich, die bessere Analogie.
Die sehr, sehr gute Analogie sogar. Ich hatte vorhin kurz einmal HSCRP angerissen, da würde ich gerne weitermachen.
Ja.
Als nächsten Marker für die Entzündungen und die Entzündungsherde. HSCRP, zwei Abkürzungen hintereinander, ist immer schön zu merken. Das ist das hochsensitive C-reaktive Protein. Das muss man sich nicht merken. Was man sich merken muss, ist, wir können über diesen Marker sehr sensibel herausfinden, ob wir Entzündungsherde im Körper haben. Es gibt auch, wieder wichtiger Unterschied zum klassischen Test beim Arzt, das normale CRP, da steht dann nur CRP, das ist aber nicht hochsensitiv, heißt vor allem diese stillen Entzündungen, diese etwas tiefer liegenden oder nur mit sensiblen Messmethodiken herausfindbaren Entzündungen, die kriege ich über das normale CRP vielleicht nicht detektiert, während das HSCRP eben durch die Einstellung da deutlich genauer ist und deutlich sensibler ist in der Messung. Warum ist es so ein wichtiger Marker für uns? Das ist jetzt zum einen, Ferritin hatten wir ja vorhin schon genannt, das kann ganz wichtig sein, um bestimmte Themen auszugliedern. Aber zum anderen aus jetzt einem Trainingsaspekt immer ein ganz entscheidender Punkt für die Trainingssteuerung. Weil wenn ich krank bin und einen Infekt habe, dann wird der Wert hoch sein. Da brauche ich ehrlicherweise auch kein Blutbild, weil wenn ich mit 40 Grad Fieber und einem Husten im Bett mich kraule, dann weiß ich schon, da stimmt was nicht. Schwieriger ist es beispielsweise bei der Thematik von Übertraining. Wenn ich an der Leistungsgrenze trainiere, viele Wochenstunden habe, hohes Volumen, verschiedene Intensitäten, dann ist die Trainingssteuerung, wie wir alle wissen, das A und O, dass ich sowohl die Steigerung über die Zeit erreiche, aber gleichzeitig eben nicht in eine Verletzung reinkomme, weil nichts ist ärgerlicher als viel zu planen und gut zu trainieren und dann aber irgendwo ein bisschen zu viel zu wollen, weil der Ehrgeiz zu hoch ist und dann am Ende dadurch 2, 3, 4 Wochen auszufallen und komplett zurückgeworfen zu werden. Und hier ist eben HSCRP ein super Marker, um diese stillen Entzündungen wirklich auffinden zu können und am richtigen Zeitpunkt noch bevor was passiert ist, vielleicht sich mal doch 2 Regenerationstage einzubauen, vielleicht das Volumen ein bisschen runterzunehmen, die Intensität ein bisschen runterzunehmen und eben dann langfristig nachhaltig wirklich gut fahren zu können.
Ja, gehen wir da mal wieder konkret in die Praxis. Ich möchte wissen, ich habe den Verdacht, nachdem ich jetzt gehört habe, was du erzählt hast, da könnte was sein bei mir. Wie komme ich zum Wert? Wie gehe ich praktisch vor? Was zahle ich am Ende?
Also HSCRP ist nach GOR1 eine Leistung für ungefähr 11,66 €, wenn ich das richtig im Kopf habe. Den Wert haben wir beispielsweise zusammengepackt in einen weiteren mit einem weiteren Marker, dem ApoB. Das ist auch wieder ein Wert, der sehr spannend ist für die Herzgesundheit, ein kleineres Herzpaket, was wir haben. Ist aber auch mittlerweile in fast allen größeren Panels mit eingebaut bei uns, wo wir beispielsweise die sportliche Performance aus einem größeren Kontext sehen. Da ist der mit dabei, also was die Stoffwechselgesundheit angeht. Und das sehr Schöne ist hier, dass ich damit eine sehr gezielte Steuerung verwenden kann. Also gerade in der praktischen Anwendung, auch jetzt aus dem sportlichen Bereich, wenn ich vorne Wettkampfblock bin beispielsweise oder wenn ich intensive Wochen hatte, dann kann ich mir über den Marker wirklich ein objektives Feedback holen. Wie ist denn mein Erholungsstatus? Bin ich schon wieder bereit, in den nächsten Block einzusteigen? Brauche ich noch 1, 2 Wochen Pause? Sollte ich das Volumen nochmal runternehmen, um im nächsten Schritt eben dann wieder frisch starten zu können?
Ja, wenn ich jetzt da mal konkret bei euch in die Datenbasis reinschaue, da sehe ich eben den Wert. Der wird mir erklärt. Ich sehe als Testvoraussetzung keine besonderen Voraussetzungen. Also ich muss jetzt nicht nüchtern dafür früh morgens um 6 Uhr irgendwo erscheinen. Ich sehe die Pakete, wo es enthalten ist. Da gehört eben rein Immungesundheit, Hautgesundheit, vegetarische Gesundheit, Herzgesundheit, aber auch eben Athletenpakete. Und dann sehe ich hier noch Testintervall 3. Was sagt mir das?
Die Testintervalle, damit wollen wir eine Anleitung geben, in welchem Rhythmus es sich lohnt, diese Marker genauer anzuschauen. 3 ist in dem Moment für 3 Monate, gerade jetzt natürlich auch in Trainingsblöcken gedacht, wo man gute Trainingssteuerung dann eben darauf legen kann. Grundsätzlich, und das gilt für alle Biomarker, ist es sehr wertvoll, die Entwicklung der Werte über einen Zeitverlauf zu beobachten. Und aber in der Retestung, also der Grundgedanke, den wir auch immer mittreiben, ist testen, handeln, testen. So, ich teste etwas und stelle etwas fest und dann je nachdem, ob das, wenn ich schon an dem Punkt bin, wo ich sein möchte, super. Aber wenn jetzt was herauskommt, ich habe einen erhöhten Entzündungswert, ich habe einen erniedrigten Vitamin-D-Wert beispielsweise und ich möchte was verändern, dann sollte ich die Intervention ansetzen, bei einem erhöhten Entzündungswert vielleicht das Training zurückschrauben, bei einem erniedrigten Ernährungsmarker die Ernährung verändern oder die Supplementation hochsetzen. Und dann sollte ich diese Intervention nach Ventura legen, genau, ein bisschen in die Sonne legen. Das ist immer die allerschönste Variante. Und dann sollte ich aber diese Intervention auch wirklich prüfen. Hat das was gebracht, was ich eigentlich gemacht habe? Hat die Intervention gefruchtet? Lag ich genug in der Sonne? Habe ich genug supplementiert? Habe ich meine Ernährung korrekt umgestellt? Und das funktioniert eben dann mit einer Retestung. Und hierfür ist der Grundpfeiler, den man sich mitnehmen kann, dass man das nach drei Monaten frühestens machen sollte. Warum das? Die Großteil der Studien, die es auch gibt, sind immer auf 12 Wochen Zeiträume ausgelegt, weil es beispielsweise im Ernährungsbereich auch eine Weile dauert, wenn man mit präventiven Dosierungen oder Ernährungsumstellungen eine Intervention ansetzt, bis das Ganze dann auch die Speicher auffüllt oder genug Zeit hat, eben zu fruchten. Hier muss man auch einmal eine große Unterscheidung machen zu, wenn ich aus therapeutischen Kontexten einen Eisenmangel habe und beim Arzt bin und der Arzt sagt, wir müssen jetzt sofort eine Eiseninfusion machen, weil das ist so niedrig, das soll schneller wirken. Da sollte ich die Veränderung auch dann innerhalb von weniger Tagen merken. Das ist dann aber nicht mehr Prävention und ich stelle ein bisschen was an meinem Salat um, sondern nee, das ist dann wirklich eine medizinische Intervention, die auch kurzfristig funktionieren soll. Zurück in die Prävention. Die 3 Monate kann man sich sehr gut im Kopf behalten, gerade wenn man eine Intervention angesetzt hat. Weniger als 3 Monate würden wir grundsätzlich nicht empfehlen, weil dann in den meisten Fällen zu wenig Zeit vergangen ist, um wirkliche Veränderungen darzustellen. Also es bringt jetzt auch nichts, alle 2 Wochen zum Bluttest zu rennen und die gleichen Werte zu messen, weil es in den meisten Fällen dann gar nicht genug Zeit war, um eben wirklich messbar was festzustellen. Im nächsten Schritt, das ist jetzt dieser Interventionsgedanke, gehen wir zurück zum Ernährungsbeispiel. Jetzt habe ich niedrigen Ferritinwert festgestellt. Ich habe 3 Monate supplementiert. Ich habe nach 3 Monaten nochmal gemessen. Jetzt bin ich in meinem Optimalbereich angekommen. Dann sollte man von hier ausgehend jetzt in einen Kontrollgedanken übergehen. Jetzt muss ich also nicht unbedingt nochmal in 3 Monaten testen. Kann man machen, aber die Notwendigkeit ist nicht mehr so stark gegeben, sondern kann das Intervall ein bisschen runterschrauben in der Dauer und kann hochschrauben in der Dauer und kann sagen, ich gehe jetzt nach 6 oder 9 Monaten das nächste Mal zum Test. Die Benchmark, die ich immer persönlich mitgebe, ist, einmal im Jahr sollte man einen Check für viele Marker machen, dass man auch bestimmte Sachen nicht aus den Augen verliert. Weil das ist das Schöne am Leben, es verändert sich ja stetig. Und wenn ich jetzt in Anführungsstrichen mit einer Ernährungsumstellung eingestellt bin, dann kann es sein, dass das in einem Jahr dann wieder deutlich anders aussieht. Weil ich habe ein bisschen was an meiner Ernährung gedreht, Stück für Stück. Mein Leben hat sich verändert. Ich habe vielleicht den Job gewechselt. Ich habe meine Sportart gewechselt oder ich mache jetzt mehr Schwimmen und dafür weniger Radfahren oder andersrum. Habe was an der Supplementation umgestellt. So viele Faktoren können sich über die Zeit verändern, dass es sich lohnt, da in der Regelmäßigkeit in der Testung überzugehen, um zu prüfen, ist noch alles d'accord? Im Idealfall ist alles d'accord und man kann so weitermachen. Und wenn sich was verändert hat, hat man es dann zumindest festgestellt und kann dementsprechend wieder leicht gegensteuern.
Das ist großartig, dass ich das jetzt eben auch dann selbst veranlassen kann, weil die HRV messen wir Triathleten. Ja, wir messen unsere Leistungsentwicklung. Wir messen jeden Tag unseren Ruhepuls. Und jetzt habe ich eben auch Insights, die eben nicht nur Zahlen, die ich von außen irgendwie ablese und analysiere. Ich meine, die sind ja auch nicht immer genau. Wir wissen alle, viele Sportuhren zum Beispiel werben damit, dass sie auch EKG Ableitungen, nein, Ableitung ist schon wieder zu spezifisch, aber ein EKG schreiben können, das können sie nicht, weil ein EKG ist eine Ableitung an der Brustwand, wo man viel, viel mehr misst als nur den Puls, sage ich mal. Ja. Aber das habe ich eben jetzt mit der Aware-App als Chance, dass ich da eben auch diese Werte mit tracken kann, so wie ich das mit anderen Apps auch tun kann. Da stellt sich jetzt für mich die Frage, boah, noch eine weitere App, kann ich das auch irgendwie vernetzen? Kann ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Training mit Training Peaks mache, denkt ihr da schon weiter an Vernetzungen zu, an Öffnungen in beide Richtungen zu anderen Messsystemen, wo ihr jetzt sagt, wir sind spezifiziert auf Blutparameter?
Und ich traue mich jetzt einfach mal, auch wenn es noch nicht offiziell ist, aber wir arbeiten schon eine Langeweile intern an einem
Dashboard. Wir sind ja investigative Journalisten, uns hört ja niemand zu.
Genau, und habt ihr sauber gearbeitet und gute Fragen gestellt, weil das beschäftigt uns natürlich auch und wir beobachten die komplette Landschaft. Wo werden Daten erhoben? Wie werden diese Daten interpretiert? Wo kann man hier Schnittstellen herstellen? Und ein ganz großes Thema, was uns jetzt schon länger begleitet hat, ist natürlich alles, was die Wearables angeht. Ob das ein Whoop ist, ein Aura, Apple Health, Google Health. Und hier haben wir, weil wir bis dato eben App-basiert waren und das etwas schwerer ist, schnell und flexibel eine App zu bauen, jetzt gleichzeitig noch zu der ein Dashboard gebaut. Also ich kann meine Blutwerte sehr bald auch auf der Webansicht anschauen. Und hier werden wir dann eine Integration für Wearables einbauen, sodass ich dann meine Daten querverlaufen lassen kann. Alles, was ich von Apple Health teilen möchte, aber eben auch meine Wearable-Daten, die ich damit einführen möchte. Und dann wird es erst richtig spannend. So, dann haben wir auf einmal keine einzelnen Datensilos mehr, wo ich muss zur einen Tür reinschauen, was ist hier los, muss zur anderen Tür rüberrennen, was ist da los, sondern dann bildet sich so eine richtig schöne Plattform. Da möchten wir auch hinkommen, wo ich alle meine Gesundheitsdaten in einem Ort habe und dann mit dem Blick auf alles in einem sehen kann, wie bestimmte Zusammenhänge entstehen, wo ich vielleicht auch bei Umstellungen im Training dann Veränderungen in Herzvariabilität oder auch in Biomarkern sehe und so gesamtheitlich für mich auch besser steuern kann.
Ja. Wenn mir jetzt diese Werte nicht reichen und ich sage, oh, ich möchte trotzdem, dass da auch nochmal jemand draufschaut, gehe ich dann mit der App zum Arzt, logge mich ein, zeige dem Arzt hier, so sieht's aus bei mir, erzähl mir mal, oder gibt's da auch Möglichkeiten?
Ja, da kann man auf jeden Fall machen, sollte man aber damit rechnen, dass man den Vogel gezeigt bekommt. Ich glaube nicht, dass uns viele Ärzte gut finden, oder ich würde wahrscheinlich selber, wenn ich Arzt wäre, oder anders gesagt, wahrscheinlich nicken viele Ärzte gerade und sagen, ja, jede Woche laufen 2, 3 Patienten bei mir rein und zeigen mir irgendwas Tolles auf ihrem Handy, was sie jetzt im Internet gekauft haben. Das verstehe ich, das macht wahrscheinlich keinen Spaß aus ärztlicher Sicht. Deswegen will ich nicht dazu ermutigen. Aber, und das ist das Gute, zum einen nochmal vorneweg gesagt, man kann den Laborbefund, den man bei der Testung bei uns macht, auch immer runterladen und das klassische Laborbefund als PDF oder als ausgedrucktes Format dann mitbringen. Das versteht jeder Arzt, das kennt jeder Arzt. Das Partnerlabor, mit dem wir zusammenarbeiten, ist die gehört zu einer der größten Labordiagnostikketten Deutschlands. Also der Name ist auch bekannt, sodass man da auch eine gewisse Verifizierung hat über den Weg. Viel spannender ist es und auch da nochmal was, die Fragestellung kam bei uns dann relativ früh auch auf, was mache ich jetzt eigentlich, wenn da was nicht ganz so sicher klingt oder wenn ich mir da aus Kundensicht jetzt auch unsicher bin. Und da haben wir uns relativ früh mit einem großen Telemedizinanbieter der Teleklinik zusammengetan, die wir bei uns in der App mit integriert haben. Und über die Teleklinik kann ich mir aus der Aware-App raus ganz einfach eine Besprechung meiner Ergebnisse aus ärztlichem Kontext buchen und kann das dann auch sogar über die Krankenkasse abgerechnet durchsprechen lassen. Wichtiger Disclaimer, wir reden hier bei der Telemedizin von Hausärzten. Das sind keine Sportmediziner. Also wenn ich da jetzt einen Aware-Befund hochlade und dann wissen will, ob mein HSCRP wegen den 70 Kilometern Radfahren gestern war, kriegt man jetzt vielleicht nicht eine ganz so gute Antwort, wie wenn man schon einen Personal Trainer oder Sportmediziner an der Hand hat.
Da bin ich jetzt wieder beim Thema, was wir schon als Beispiel hatten, Vitamin D. Das sieht der Hausarzt sicher anders als der Sportmediziner. Da haben wir wieder das Thema, wir haben Referenzbereiche, wir haben aber Optimalbereiche. Und da sind wir mitten im Sport. Jetzt frage ich mal, wie groß ist denn der Anteil der Sportler in eurer Gesamtcommunity? An wen richtet ihr euch sonst?
Ja, also wir sind aus Berlin-Mitte als Startup herausgewachsen und haben sehr schnell, sehr früh großen Anklang in der Ausdauersport-Community gefunden, auch in der Biohacking-Community. Also das sind so die ersten zwei, sind auch so klassische Early-Adopter-Gruppen, wie man im Startup-Bereich nennt.
Sag mal, in jedem Triathleten, in jedem von uns steckt doch so ein kleiner Biohacker.
100%, ja. Also die Überschneidung ist riesig und auch die Affinität zur Technik und irgendwo nochmal die letzten Prozente rauszuholen. Deswegen haben wir sehr schnell und früh auf sehr viele Erfahrungswerten aus dem Bereich wachsen können. Mittlerweile sind wir, und das ist natürlich auch das Ziel, das Ganze zu demokratisieren, gewachsen und sprechen jetzt auch eine größere Audienz an. Schönerweise finden wir auch immer mehr Rückmeldungen aus dem Kraftsportbereich, wo man auch immer mal, ich habe eine Vergangenheit als Personal Trainer, deswegen nehme ich mir das hier raus. Jeder Ausdauersportler, der zuhört und fleißig die Kilometer sammelt, ist es auch immer wichtig, nochmal zum Krafttraining zu gehen, was für die Körpermitte zu machen, das Ganze auch in der Balance zu halten zueinander. Aber der sportliche Kontext, wie gesagt, ist mittlerweile vom Ausdauer zum Kraftsport und das Biohacking. Und genau, so sind wir gewachsen.
Ich weiß, er kommt gleich. Es fehlt noch ein Begriff. Man redet weiter. Ich weiß, er kommt gleich. Ich mache dann Bing, ja?
Meinst du das L-Wort? Soll ich das L-Wort sagen?
Ja.
Auch im Longevity-Bereich sind wir angekommen, was du dir meintest.
Ja,
genau. Habe ich mir persönlich sogar vorgenommen, ihn nicht mehr zu sagen. Er hat schon wieder, er gerät immer wieder in Verruf. Ich finde, das ist auch eine sehr spannende Community, weil natürlich die Zielsetzung hier wirklich eigentlich angedacht, so lange wie möglich, so gut wie möglich zu leben. Also hier geht es nicht um Performance, sondern hier geht es wirklich darum, wie kann ich mit meiner Physiologie und meiner Psychologie so gut umgehen, dass ich den Status nicht nur so lang wie möglich halt. Also es geht nicht darum, irgendwie 120 zu werden, aber die letzten 30, 40 Jahre im Krankenbett zu verbringen, sondern die Qualität und die Dauer der Lebenszeit so hoch wie möglich zu halten. Warum mag ich den Begriff mittlerweile persönlich nicht mehr? Weil er missnutzt wurde von vielen und auch in vielen Kontexten verwendet wurde, wo er vielleicht gar nicht hingehört. Es ist definitiv noch der bessere Begriff als Prävention, der sich bei mir über die Zeiten im Studium und im Lernen fest verankert haben. Aber nichtsdestotrotz, klar, Longevity ist für mich irgendwo alles und gleichzeitig nichts wahrscheinlich. Deswegen mache ich ihn nicht. Aber auch im größeren Bereich der Personen, die sich proaktiv mit der Gesundheit beschäftigen und gerade im Langleben beschäftigen, auch da haben wir sehr viel Rückmeldungen gerade zu Beginn erhalten.
Ja, ich sag mal, wir Triathleten haben das Ziel, früh die Finishline zu erreichen. Im Longevity-Bereich hat man das Ziel, spät das Sterbebett zu erreichen. Was bedeutet das fürs Thema Vitamin D und den Unterschied zwischen Referenz- und Optimalbereich, um da wieder die Kurve zu kriegen?
Gekriegt, da nehme ich genauso mit. Genau, Vitamin D, ich will auch gar nicht zu lange drauf rumreiten, weil schönerweise, wirklich sehr schönerweise, ist das Thema sehr präsent geworden in den letzten 15 Jahren. Jeder weiß jetzt irgendwo ein bisschen, wie es mit der Bewegung ist. Ich sollte mich wahrscheinlich damit auseinandersetzen. Es hat so ein bisschen durch die Stärke der Nahrungsergänzungsmittelbranche auch dazu geführt, dass jetzt jeder denkt, dass er auf jeden Fall viel supplementieren muss. Und da in die Kerbe möchte ich eher einschlagen. Weil Vitamin D, das ist nicht zu unterschätzen. Erstmal grundsätzlich ist streng genommen eigentlich ein Hormon in der Funktionalität, wie es im Körper agiert. Aber trägt wirklich entscheidende Rollen zur Funktionalität des Immunsystems, hat auch wichtige Rollen bei der Muskelkontraktion, deswegen für uns Sportler wichtig. Und dann nichtsdestotrotz, ich glaube, der bekannteste Block ist immer die Einlagerung von Kalzium in die Knochen, also auch unsere Knochendichte, Osteoporoseprävention, eine ganz, ganz wichtige Rolle. So kriegen wir wenig bis gar nicht in der richtigen Form über die Ernährung. Deswegen ist es ein Thema, was wir eigentlich über die Einstrahlung von Sonne auf die Haut bekommen sollten. Das ist jetzt, spricht man immer gerne von O bis O, von Oktober bis Ostern bei uns in Deutschland, Schweiz, Österreich, schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Und aus dem Grund hat sich das eben gut etabliert, dass das ein Thema gerade in den Jahreszeiten ist, mit dem man sich beschäftigen sollte. Und es ist auch einer der wenigen Marker, mit denen man sich in einem saisonalen Kontext auseinandersetzen soll. So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass alle Leute, die zuhören, gerne Ausdauersport machen. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn jetzt nicht unbedingt nur auf der Rolle und auf dem Laufband, ist man auch viel draußen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, oder auch Fuerteventura, ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass das gerade in den Sommermonaten recht gut aussieht, in den Wintermonaten dann aber erschwert. Was jetzt noch dazu kommt, was man nicht vergessen darf, außer man ist Leistungssportler und macht das hauptberuflich, hat man wahrscheinlich noch irgendwo einen Job von Montag bis Freitag oder auch am Wochenende, in dem man meistens auch eher oder mit höherer Wahrscheinlichkeit drin ist. Heißt, selbst wenn ich im Sommer mich am Wochenende draußen befinde, kann es trotzdem sein, dass das Vitamin D auch nicht ausreichend zugeführt wird. Und jetzt kommt die große Frage, ja, wann soll es jetzt reichen? Ist jetzt genug oder nicht? Und das Schöne ist, das Blut sagt hier die Wahrheit. Hier können wir sehr, sehr valide und einfach testen und können herausfinden, wo sich dieser Wert befindet. Und jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Gehe ich jetzt zu uns oder zum Hausarzt und mache diesen Test und finde dann heraus, ich habe einen erniedrigten Vitamin-D-Wert, und höre dann vielleicht bei der falschen Quelle irgendwo im Internet zu, dann kaufe ich vielleicht ein Nahrungsergänzungsmittel, das sehr hoch dosiert ist. Und dann kommt die große Gefahr, Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Das unterscheidet sich zu wasserlöslichen Vitaminen. Bei wasserlöslichen Vitaminen kann der Körper sehr gut damit umgehen, weil im Zweifelsfall alles, was zu viel ist, wird einfach wieder über den Urin ausgeschieden. Bei fettlöslichen Vitaminen ist das nicht der Fall. Das speichert der Körper sehr gerne ein. Hat auch eine gute Funktion und auch eine Sinnhaftigkeit dahinter. Bedeutet aber auch, wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum zu viel davon zu mir nehme, dann kann ich Gefahr laufen, zu einer sogenannten Hypervitaminose, also einer Hyper-Überversorgung von Vitamin D zu gelangen. Und das ist gar nicht so zu unterschätzen, weil ironischerweise die Aufgabe, die Vitamin D unter anderem hat, Kalzium in die Knochen einzulagern, wenn ich da zu viel Vitamin D habe, dann kann das wieder einen umgekehrten Effekt haben und kann zu weniger Einlagerung von Kalzium in den Knochen führen. Was dann also alles gut gedacht, gute Intention, getestet, supplementiert und am Ende habe ich trotzdem das Gegenteil erreicht von dem, was ich haben wollte. Deswegen Vitamin D supplementieren, immer nur nach Testen und dann die Dosierung auch bitte durch einen Retest verifizieren und dann nochmal, und das macht das Ganze dann eben doch so komplex, aber deswegen muss man sich damit auseinandersetzen, die Saisonalität.
Ist wichtig. Ja, also wir Triathleten im Sommer oft draußen, im Winter haben wir alle unser Indoor-Equipment im Keller stehen und arbeiten tagsüber. Bin ich voll bei dir. Ja, also wer mir länger zuhört, der weiß, Vitamin D ist tatsächlich das Einzige, was ich auch supplementiere. Gut, jetzt habe ich eben meine Medikation über die KHK, aber Vitamin D ist das Einzige, was ich supplementiere, aber das eben auch mit Testen und Retesten. Ja, und das geht jetzt eben einfacher als je zuvor, weil ich nicht irgendwie jedes Vierteljahr einen Arzttermin brauche, sondern das mit euch machen kann.
Und dann, das nehme ich auch sogar als Herausforderung an, weil dann kommen wir zu meinem letzten und meinem Lieblingsmarker tatsächlich oder der größeren Kategorie, und zwar den Omega-3-Fettsäuren. Also Omega-3-Fettsäuren sind bestimmt dem einen oder anderen auch schon Begriff oder vielleicht auch schon mehr mit auseinandergesetzt. Für alle, die da noch nicht ganz so tief in der Materie sind, grundsätzlich gesprochen sind Omega-3-Fettsäuren, wie der Name verrät, Fettsäuren, also eigentlich der Kategorie der Makronährstoffe zuzuordnen, die primär die Aufgabe haben, uns Energie zuzuführen, aber dann auch auf Ebene der Fettsäuren verschiedene Rollen mitspielen in der Hormonproduktion oder auch in Fettstoffwechselprozessen. Und gleichzeitig, und das ist das Besondere bei Omega-3-Fettsäuren, die neben den Omega-6-Fettsäuren eine tragende Rolle bei Entzündungsprozessen und der Signalgebung dieser Entzündungsprozesse im Körper haben. So, jetzt haben wir alle vielleicht schon mal Omega-3 zu 6 gehört und wissen, haben vielleicht irgendwo gelesen, ich sollte weniger Omega-6 und das haben alle so viel und ich sollte mehr Omega-3, das haben alle so wenig. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Und dann schauen wir uns einmal kurz den aktuellen Status quo in westlichen Ländern an. Da ist es so, dass die Omega-6-Fettsäuren, die vermehrt in tierischen Produkten vorkommen, tendenziell zu viel zu sich genommen werden. Und die Omega-3-Fettsäuren, die auch primär in tierischen Quellen vorkommen, da komme ich gleich genauer dazu, zu wenig zugenommen werden. Und somit habe ich ein verschobenes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Das bedeutet, dass grundsätzlich gesprochen die entzündungsfördernden Prozesse in meinem Körper überwiegen. Und ich möchte an sich entzündungshemmende Prozesse. Der Teufel steckt aber gleich im Detail. So, wenn ich zu viel von Omega-6 habe, sollte ich also auf jeden Fall, auch wichtig für alle mitzunehmen, mich damit auseinandersetzen, dass ich Quellen von hoher Konzentration von Omega-6-Fettsäuren aus meinem Ernährungsplan reduziere oder vielleicht komplett rausstreiche, je nachdem, wie da der Status ist. Auf der Omega-3-Seite wird das ein bisschen schwerer, weil wenn ich zu wenig habe, kann ich nichts rausstreichen, sondern ich muss irgendwas hinzufügen. Und da ist es so, dass wenn wir über Omega-3-Fettsäuren sprechen, dann meinen die meisten eigentlich zwei ganz bestimmte, kurze Biochemie, die Eicosapentaensäure, die wird gerne mit EPA abgekürzt, und die Docosahexaensäure, DHA. Die zwei müssen wir uns merken, EPA und DHA, das sind die meistens gemeint sind, wenn wir über Omega-3 sprechen, die sollten wir zu uns führen. Und die sind leider in nur einer sehr kleinen Auswahl von Lebensmitteln wirklich in hoher Konzentration vorhanden. Und zwar den fetthaltigen Kaltwasserfischen, die marinen Omega-3-Quellen nennt man das deswegen. Das sind unser Lachs, unsere Makrele, unser Hering. Und für alle Sportler, deswegen tauchen die auch in vielen Cookie-Cutter-Plänen immer wieder auf, weil auch da Lachs beispielsweise einer der besten Quellen für Omega-3 ist. Und jetzt kommt aber genau der Punkt, wo man dann auf die Realität der Datenlage trifft. Und wir essen in Deutschland nicht ausreichend Lachs, Makrele oder Hering. Wir sind keine Fischessernation. Liebe Grüße irgendwo an die Küste. Vielleicht sagen gerade ein paar Hamburger, nee, warte mal, hab ich. Aber der Großteil der Deutschen macht das nicht.
Das muss doch sein, ja.
Richtig. Und somit kommen wir dann eben zu dem letzten Punkt, der dann hier für die meisten wirklich eine relevante Möglichkeit darstellt. Und zwar ist das die Supplementation von Omega-3. Und genau da ist auch die Empfehlung, auch wieder ähnlich wie bei den Vitamin D und den anderen Markern, erstmal den Versorgungsstatus messen. EPA und DHA sind die zwei wichtigen Werte, die wir herausfinden möchten im Blut. Die beiden werden dann zusammen berechnet und es ergibt den sogenannten Omega-3-Index. Der sagt also aus, wie viel von diesen beiden habe ich im Gesamtkontext zu den Fettsäuren, die ich im Blut gemessen habe. Und hier möchte ich als Zielwert, als Optimalwert zwischen 8% und 11% liegen. Also 8% bis 11% der Fettsäuren im Blut sollten diese zwei Fettsäuren beinhalten. Die letzten Daten, die ich jetzt so im Kopf habe in Deutschland, sind, glaube ich, so zwischen 4% bis 6% in der Versorgungssituation. Ich kann historisch für mich sprechen und jetzt kommt gleich nochmal Sondersituation. Ich ernähre mich seit fast 10 Jahren jetzt vegan. Für mich ist Fisch also gar keine Option. Ich habe das Thema sehr stiefmütterlich betrachtet, bis ich die erste Testung gemacht hatte. Bei meinem ersten Test war ich bei 2,3%. So, und das war für mich auch einer der Hallo-Wach-Momente. Und deswegen ist es für mich nicht nur persönliches Thema, sondern auch seitdem beobachte ich jedes Mal, wenn Omega-3-Indexwert reinkommt, wie es aussieht. Und mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, das ist für mich der relevanteste Marker, weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass die Versorgung zu niedrig ist, dass man da auf jeden Fall ansetzen kann. Und es ist das genau gleiche wie vor 10 Jahren mit Vitamin D. Wir können es testen. Es gibt einen einfachen Weg über eine Supplementation, wenn man jetzt keinen Fisch essen möchte, ob aus ethischen Gründen oder aus geschmacklichen Gründen. Und man muss sich aber auch wieder mit dem Thema auseinandersetzen, wie wir es mit Vitamin D eben auch machen.
Spannend. Kannst du uns auch da einen Einblick geben? Wie oft empfehlt ihr da die Retestung und was kostet sie pro Durchgang?
Also ähnlich wie bei dem Vitamin D oder dem HSCRP haben wir die Omega-3-Fettsäuren und Omega-3-Index, also EPA, DHA und den Index selber als Einzelpaket. Da sind wir zwischen 30 bis 40 Euro. Es kommt bei uns nochmal drauf an, ob man Teil einer Membership ist, ob man eine Membership hat oder ob man keine Membership hat. In der Membership ist es natürlich etwas günstiger und ohne Membership kann man es aber auch so einzeln kaufen. 30 bis 40 Euro ist da so die Benchmark, die man im Kopf behalten kann. Und die Retestung hier, weil es auf so einer Ernährungsinterventionsgedanken ist, auch über Supplementation oder dann doch über die Ernährungsumstellung, würde ich nach dem ersten Test und vor allem dem Feststellen von einem niedrigen Status auf jeden Fall nach 3 Monaten mal nachschauen. Und auch da darf man das Ganze nochmal auf eine sportliche Ebene heben, weil als Sportler hat man einen erhöhten Verbrauch von Omega-3-Fettsäuren, weil natürlich, wenn man jetzt, wir denken jetzt wirklich im Triathlon-Gedanken, ich bin bei 10, 15, vielleicht 20 Wochenstunden, das ist enorm viel Sport. Das ist ein Nebenjob an Sport, den man zusätzlich in seinem Leben hat. Das hat nichts mehr mit ein bisschen Breitensport zu tun, sondern die Leute, die so viel Sport machen, denen ist das ja auch bewusst, aber dann muss man auch verstehen, jede Einheit bedeutet für den Körper und die Muskulatur, okay, das war jetzt Stress, das war intensiv, jetzt muss ich Entzündungsprozesse vorantreiben und muss dem Ganzen auch wieder entgegenwirken. Das ist alles richtig, weil so steigere ich mich ja auch in einem Trainingsgedanken und aus einem sportwissenschaftlichen Aspekt möchte ich ja auch diese Entzündungen, weil genau diese zum Wachstum führen. Aber ich muss eben auch richtig damit umgehen und wenn ich meinem Körper nicht die richtigen Werkzeuge an die Hand gebe, dann lande ich eben sehr schnell, potenziell muss man immer sagen, aber sehr schnell bei Übertraining, bei Verletzungen oder bei kleinen Zwickern und Zwackern. Und dann kann man hier doch sehr schön und direkt einfach wieder über eine Testung und eine Supplementation ansetzen.
Ja, sehr schön. Da haben wir ja einige wichtige Aspekte, einige wichtige Metriken besprochen. Ja, viele von denen sind den Leuten sicher draußen bekannt. Jetzt eben quasi in der Hosentasche. Auf dem Handy. Erzähl nochmal, wie komme ich zur Aware-App und wie sollte ich starten?
Ich führe sogar noch kurz, nehme ich noch einen Punkt mit ein, den ich bisher noch nicht genannt hatte, der auch ein ganz wichtiger war in der Reise, wie wir die App gebaut hatten. Nachdem die App stand und man dann die Ergebnisse visualisiert hat, wir haben die Optimalwerte drin, wir haben diese Scanning-Funktion drin, haben wir richtigerweise immer wieder noch die Anmerkung bekommen, jetzt habe ich so viele Blutwerte, jetzt habe ich irgendwie 30, 40, 50 Marker getestet. Ist aber mühsam, mich jetzt durchzuklicken. Es gibt bestimmt auch einige von denen, die zuhören, die sagen, perfekt, genau das will ich machen. Ich setze mich da ein Wochenende dran und gehe richtig tief in die Materie rein. Aber für viele ist es dann doch sehr zeitaufwendig und das Feedback haben wir wahrgenommen und haben dann personalisierte Handlungsempfehlungen, wir nennen sie bei uns Aware Actions, gebaut. Das ganz vereinfacht gesagt, wenn ich jetzt 4 Biomarker habe, die alle indizieren, dass ich wohl einen niedrigen Eisenstatus im Blut habe, dann ist die Konsequenz immer die gleiche, und zwar, dass ich wahrscheinlich mehr Eisen zu mir führen sollte. Vereinfacht gesagt jetzt in dem Beispiel. Und genau diese Aware Actions sind auch Teil dieser App und runden das Ganze ab, dass ich nach der Testung auch wirklich diesen ersten Weg zu einer Intervention finde und auch verstehen kann, welche Ansatzpunkte ich jetzt im nächsten Schritt haben sollte, um auch was an meinen Blutwerten positiv beeinflussen zu können. Und insgesamt, das ist jetzt der Status, wo wir uns befinden, sind wir an über 36 Standorten. Die sind sowohl über unser Instagram als auch auf unserer Webseite einsehbar. Im Zweifelsfall, wenn wir noch nicht da sind, wo ihr gerade seid und zuhört, dann sind wir hoffentlich sehr bald da. Daran arbeiten wir. Schreibt uns gerne, wenn ihr eure Stadt noch vermisst. Das hilft uns sehr in der Priorisierung, die nächsten Standorte festzulegen. Und
es ist, kann das sich ist dann auch großartig. Also es gibt ja auch Labore, wo ich einfach hinfahren kann. Die sind aber meistens irgendwo draußen im Industriegebiet. Und ich habe da bei euch kurz reingeschaut, hier in Hamburg oder in anderen Großstädten. Ihr seid da wirklich sehr zentral. Ihr seid da, wo die Leute sind.
Ja, das war auch einer der Bedingungen, die wir uns selber gestellt hatten, dass es bringt uns nichts, wenn wir so eine schöne App bauen und alles passt super, aber dann muss ich irgendwie den Stadtkern verlassen und mit den öffentlichen oder den Bussen schauen, wie ich da hin und wieder zurückkomme. Deswegen unsere Vorgabe ist für unsere Partnerstandorte, mit denen wir zusammenarbeiten, wirklich eine A-Lage. Also so zentral wie möglich, gute Anbindung zu den ÖPNV. Parkplätze sind manchmal besser, manchmal schlechter. Das ist die Innenstadt an sich, aber total. Und genau da haben wir auch die Chance gesehen, das Ganze nochmal zugänglicher zu machen.
Ja, schön. Ja, ich finde es großartig. Also ich bin ein Freund davon, Dinge zu messen, habe vieles ausprobiert. Bisher stand halt immer der Arzt, der da ein bisschen mehr Ahnung von hat als ich. Ich habe zwar auch viel Blut abgenommen in meiner Studienzeit, aber bin aus der praktischen Medizin heraus. Der stand immer dazwischen, zwischen mir und dem Blutwert. Jetzt geht es eben genauso einfach wie die HRV und so weiter. Nicht ganz so einfach, weil das Blut muss immer noch abgenommen werden. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, glaube ich. Es gibt ja auch Anbieter da draußen, da piekse ich mich selber und schicke irgendwas ein. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Unterschied, dass eben nicht aus Kapillarblut gemessen wird, wo es oder ich sag mal, noch schlimmer, dass man sich Haare abschnippelt und in einen Umschlag steckt, den man gerade irgendwo aus dem Kiosk geholt hat und das einschickt und hinterher eine Gesundheitsanalyse bekommt. Ihr messt wirklich State of the Art mit Blut, was in kompetenten Laboren untersucht wird.
Absolut, genau. Es gibt einen guten Grund, warum Blutentnahmen fester Bestandteil unseres Gesundheitssystems sowohl beim Arzt als auch im Krankenhaus sind, weil es gibt dir wirklich Einsicht in deine tatsächliche Physiologie. Haarmineralanalytik würde ich sehr vorsichtig mit sein. Da gibt es jetzt nicht viel Literatur, die da viel bekräftigt. Ist auch ein Medium, wenn man sich das vorstellt. Wenn ich draußen rumlaufe, kommt ständig was irgendwas in meine Haare rein. Wenn ich mir die Haare wasche mit Duschgel, das beeinflusst alles das Medium, das Haar. Deswegen da würde ich eher zur Vorsicht raten. Kapillarblut, genau, ist, wie du schon angesprochen hast, ein anderes Medium. Ja, dieses Pieksen aus der Fingerbeere. Ich habe selber früher auch bei einem Unternehmen gearbeitet, die das gemacht haben. Erfordert auf jeden Fall ein bisschen Überwindung und ist auch nicht ganz so einfach, das selber beim ersten Mal durchzuführen. Man wird besser mit der Zeit. Aber und auch hier, das muss man ganz klar sagen, gibt es einfach aufgrund der Menge des Blutes und der Art des Blutes, das ich abnehmen kann, eine ganz klare Beschränkung zu dem, was ich wirklich herausfinden kann über meinen Körper. Und da ist State of the Art venöse Blutabnahmen, also die Punktierung aus der Armbeuge, das, wo ich einfach am meisten sehen und verstehen kann über das, was tatsächlich in meinem Körper stattfindet. Und ich betone es aber auch wirklich ganz bewusst. Ich finde, dass Heimtest-Kits eine absolute Berechtigung haben für zum Beispiel rurale und ländliche Gegenden. Also wenn ich jetzt in einem kleinen Dorf lebe mit 1000 Einwohnern und die nächste Großstadt ist 45 Minuten weg, für mich persönlich absolut nachvollziehbar, dass das nicht für jeden möglich ist, dann einfach zu uns in die Stadtmitte zu fahren und dann bei uns einen Termin zu machen, sondern es muss ja auch irgendwo noch für die Einzelperson funktionieren. Und das ist ein guter Startpunkt. Es ist nicht der Endpunkt, es ist nicht State of the Art, aber es hat auf jeden Fall seine Berechtigung.
Ja. Ja, sehr schön. Aware.app ist eure Website. Auf Instagram sagtest du, seid ihr auch und natürlich in den App Stores. Ja, ich werde nochmal schauen, was bei mir das nächste Paket ist. Ich bin ja immer neugierig auch und nur über diese Neugier bin ich ja auch dann irgendwo auf Dinge gestoßen, die im Ergebnis vielleicht auch erstmal nicht so ganz erfreulich sind, aber grundsätzlich, wie wir schon gesagt hatten, wir Triathleten sind alle kleine Biohacker und da ist das auf jeden Fall eine wunderbare Ergänzung.
Frank, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, danke dir und schöne Grüße aus der Triathlon-Hauptstadt in die Bundeshauptstadt. Ich bin sehr gespannt, was von euch als nächstes kommt. Vielen Dank.
Ciao, ciao.